Plötzlich sprechen Abteilungen, die früher nichts miteinander zu tun gehabt haben, miteinander über künstliche Intelligenz und tauschen sich aus. Habe ich richtig gepromptet? Kann ich das glauben? Also es gibt eine ganz andere Art der Kommunikation und in dieser Firma ist eine sogenannte Community entstanden. Die kannte der Geschäftsführer vorher gar nicht und das hat ihn sehr erfreut, weil die Menschen wieder anfangen, miteinander zu diskutieren und zu sprechen. Die Verantwortung zu prüfen hat derjenige, der das Ergebnis erzeugt und letztendlich auch weitergibt.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des IT und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. KI verändert unsere Arbeitswelt schneller, als wir dachten. GPTs wie Copilot oder ChatGPT übernehmen immer mehr Aufgaben und ja, sie fangen an, für uns zu denken. Doch wenn KI für Mitarbeiter denkt, was bleibt denn dann eigentlich die Aufgabe von Führungskräften und Geschäftsleitung? Mein heutiger Gast Rob Galler sagt, wir verlieren den Blick auf das Wesentliche, nämlich auf Menschlichkeit, Achtsamkeit und echte Werte. Ein echt interessanter Standpunkt, wie ich denke. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen spannende Impulse, neue Gedanken und wirklich erhellendes Gespräch. Let's go und hallo und herzlich willkommen, Rob.
Hi, Holger. Hi, liebes Publikum. Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Große Ehre für mich. Spannendes Thema. Ja, ich habe einiges im Gepäck mitgebracht, aber ich freue mich sehr, sehr jetzt mit dir mal da geistig zu flanieren, zu philosophieren, aber auch faktisch da mal in die Tiefe zu gehen, weil es ist was Wahres dran. Wir verlieren wirklich den Blick fürs Wesentliche. Es wird alles schneller, schneller und jetzt auch noch KI. Aber da kommen wir in den nächsten Minuten sicherlich ein bisschen mehr ins Thema.
Top. Zum Einstieg, Rob, erzähl uns doch kurz, wer du bist, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen. Und dann, was war der Auslöser eigentlich, dich mit dem Thema, ich sage jetzt mal Klammer auf, Machtverschiebung durch KI, auseinanderzusetzen?
Relativ einfach. Ich ratter jetzt nicht mal wieder runter. Rob Galler, 52. Ich bin im schönen Berchtesgadener Land geboren, bin schon ein bisschen durch die Welt getourt, habe schon in Kanada gearbeitet, in England, bin 23 Mal umgezogen, bin ein Ex-Konzernmanager und habe irgendwann mit 48, ich sag's wie es ist, die Schnauze voll gehabt, von 60-Stunden-Wochen habe hingeschmissen. Hatte dann eine etwas vage Zeit, tanze auf dem Drahtseil, sprich, was machst du denn jetzt? Und dann kam plötzlich KI irgendwie in die Welt oder ist mir über den Weg gelaufen oder es war gesellschaftlich salonfähig, also im Wohnzimmer. Und da habe ich meine Leidenschaft entdeckt, das letztendlich zu machen. Wie gesagt, Konzernmanager war eine spannende Zeit. Ich habe Sanierungsmanagement betrieben, Entwicklungsarbeit. Ich war Member auf der Board von einem sehr großen Konzern. Ich habe mich viel mit Vertrieb beschäftigt, Consulting, aber auch mit dem technischen Deep Dive in ERP-Systemen. Und habe jetzt meine Leidenschaft in künstlicher Intelligenz gefunden. Mache nebenbei noch seit Anfang dieses Jahres, ich als alter Knacker, ein Philosophiestudium hier in Oldenburg. Und das Ganze formt sich immer mehr und immer besser. Und ich fühle mich in dieser Thematik wunderbar aufgehoben.
Du kommst aus dem Wald. Du hast mir gerade erzählt, du bist noch einmal 3 Schritte durch den Wald gegangen. Vielleicht lässt uns das auch noch prima zu dem Thema Tempo reduzieren, Achtsamkeit ein bisschen runterschweifen. Wenn wir jetzt so ganz global galaktisch auf der obersten Ebene mal anfangen, GPTs müssen wir nicht diskutieren. Ich hatte in der Anmoderation drinstehen nur Copilot, weil ich gesagt habe, das ist in Corporate und Co. wesentlich gängiger als ChatGPT. Du hast gesagt, oh Mensch, hast ja gleich das Schlechteste von allen rausgepickt. Lass uns doch mal auf der Flughöhe erstmal einsteigen. Also jetzt haben wir, die Abdeckung weiß ich nicht von Microsoft in Deutschland, hätte man recherchieren können, aber ich würde mal sagen, in Corporates ist sie bei eigentlich 100%. Es gibt eine Verpflichtung sozusagen über die Systeme, dass überall Copilot auftaucht, egal ob du es willst oder nicht. Was macht das mit uns, wenn auf einmal Copilot an jedem Arbeitsplatz dasteht?
Es sind mehrere Dinge, die ich beobachte und wir führen einige Trainings in nicht kleinen Firmen durch, genau in dieser Thematik. Was macht das mit uns? Das vielleicht die Konzernebene, sprich die Geschäftsführung, die CEOs entscheiden, okay, wir setzen auf das Pferd KI, aber nicht 100% konsistent durchdacht. Warum? KI anzuschaffen, Copilot freizuschalten in einer Business-Lizenz in einem Konzern ist das Einfachste über die IT. Letztendlich wird aber leider oft vergessen, dass man die Mitarbeiter, die ja damit arbeiten sollen, um gewisse Effizienz und Effektivität in dem Arbeitsprozess an den Tag zu legen, wird leider oft vergessen, die mitzunehmen. Mitzunehmen, nicht direkt, dass man sagt, wie funktioniert's, wie trainiere ich dich, sondern noch eine Stufe davor. Was ist das überhaupt? Was bedeutet künstliche Intelligenz? Tut mir das was? Muss ich davor Angst haben? Wenn ich das anwende und 4 Stunden schneller am Tag bin, rationalisiere ich mich da selber weg? Sprich, da sind sehr, sehr viele verborgene Ängste in diesen Menschen vorhanden. Und du hast das Thema Achtsamkeit benannt. In der heutigen Zeit ist es schwierig, Achtsamkeit zu trainieren, Resilienz, Empathie, Menschlichkeit, Dankbarkeit, diese ganzen Synonyme für die eigentliche Kernkompetenz des Menschen. Und das vermisse ich in Institutionen, in Firmen, sprich, dass man die Leute erstmal abholt. Um was geht's? Was kommt da auf euch zu? Wie geht das technisch? Und dann mal ins Training eingeht, in Personal Coachings und. Also das sind sehr viele Dinge. Weil, wenn ich nochmal sagen darf zum Thema Achtsamkeit, Achtsamkeit ist im Jetzt und im Hier zu sein. Und du hast das erwähnt, ich war vor unserem Gespräch kurz eine Runde im Wald, wir haben um die Ecke einen Wald. Ich habe das laut beobachtet, habe mir einfach mal Zeit genommen für nichts. Und nichts im Kopf ist extrem schwierig, dass du dich so runter reduzierst, dass du guckst, was hat denn das Laub aktuell für eine Farbe? Heute Mitte Oktober. Einfach die Wahrnehmung. Und ja, und da ist es schwierig, einen Zugang zu finden in Konzernen, bei Mitarbeitern, überhaupt bei Menschen, weil die ja geprägt sind durch Themen, Nachrichten, subjektive Dinge, eigene Emotionen, der Arbeitgeber, also diese Höhen und Tiefen im Leben. Und dann kommt auch noch KI um die Ecke und Vorgesetzte sagt, ist jetzt freigeschalten, macht mal. Ganz schwieriges Pflaster.
Wir wollen nicht nur Probleme benennen, sondern wir wollen ja eine neue Perspektive bieten oder einen Weg vorschlagen oder einen Impuls geben. Welche neuen Möglichkeiten entstehen aus deiner Sicht dadurch grundsätzlich mal, wenn wir es jetzt erstmal positiv betrachten wollen oder rein positiv betrachten?
Möglichkeiten, sich grundsätzlich einer bahnbrechenden Technologie anzunähern, würde ich, was heißt vergleichen, aber ich erwähne sehr, sehr gerne einen sogenannten Zyklus, dass wir, ich sag mal, 85 in dem Zeitalter waren, Wissen auswendig zu lernen. Wir hatten zu Hause damals ein Bücherregal, da war der Brockhaus drinnen. In dem Brockhaus konnte man reingreifen, aufblättern, Buchstabe F, Französische Revolution 1789, kann man sich merken. 1997 war dann Internet, Suchmaschinen, heute bekannt als Google, salonfähig oder sprich in jedem Wohnzimmer. Da gab es die Riesendiskussion, wir werden ja alle dumm, sprich, wir brauchen nichts mehr lernen, das Internet ist abgreifbar. Jetzt sind wir in einer Ära, wo ich sage, wir dürfen Wissen gestalten. Wir werden sogenannte Wissensarchitekten. Sprich, wir können künstliche Intelligenz nutzen mit einem unglaublich großen Pool von Wissen, aber das verknüpft mit einem neuronalen Netzwerk, das mir wirklich hilft, in der Arbeit Prozesse einfacher umzusetzen. Und der Unterschied, ich brauche nicht mehr auswendig lernen, ich brauche auch nicht gezielt sagen, ich suche Wissen, sondern ich gebe über einen Prompt, also die Aufforderung an die KI, einen Auftrag ab, dass die KI für mich arbeitet. Die Chance, die da drinnen liegt, dass ich dadurch Zeit spare. Und jetzt sind wir aber eigentlich bei diesem Kernpunkt, was tue ich denn mit der Zeit? Der falsche Ansatz wäre zu sagen, ich habe Zeit gespart, jetzt kann ich noch mehr arbeiten. Das ist der Grund, warum ich hingeschmissen habe und gesagt, 60-Stunden-Wochen bringen es nicht im Leben. Da fehlt diese Balance oder auch die Möglichkeit, in den Wald zu gehen, die Blätter zu riechen, zu sehen, zu schmecken. Und jetzt sind wir in der Lage, durch gezieltes Prompting, wenn die KI richtig vernünftig nutzen kann, Zeit zu sparen, die ich dann für die eigentliche Kernkompetenz aufwenden kann. Und da sind wir wieder bei der Menschlichkeit, Achtsamkeit, Resilienz. Das ist ein schmaler Grat. Das ist sehr philosophisch und ideologisch, aber es führt uns in eine Richtung, wo ich sage, die Türen würden aufgehen. Jetzt muss man das Bewusstsein bei den Menschen heben, um zu sagen, nutzt diese Chance oder tastet euch vor. Mhm. Aber verwendet KI nicht, um noch mehr zu arbeiten. Also es ist aus meiner Sicht Wissensarchitektur und der Verwendung von künstlicher Intelligenz eine hervorragende Möglichkeit, wirklich etwas zu verändern. in
ich habe ein ganz, ganz, ganz praktisches Beispiel von mir gestern Abend. Ich glaube, das passt hervorragend. Ich habe einen Podcast gehört, ging nicht um KI, sondern es ging um Gesellschaft und Kultur. Und es ist dort das Stichwort Bretton Woods-Abkommen gefallen und inwiefern Bretton Woods im Prinzip dann natürlich die Währungsvorstellung des Dollars auf der Weltwährung sozusagen initiiert hatte. Das war mir alles noch bewusst, so ein bisschen wie aus dem Brockhaus. Früher war aber das Wissen halt so, wie es im Brockhaus stand. Und im Prinzip in diesem Podcast kam der Impuls, ja, hätten wir nicht den Zweiten Weltkrieg gehabt, hätte es dieses Abkommen niemals geben können. Was ist das jetzt für eine Connection von dem Wissen? Wie hängt das zusammen? Dann habe ich mich hingesetzt, habe bei ChatGPT angeworfen und habe gesagt, hey, wie hängt denn das zusammen? Und dann war auf einmal eine ganz neue Wissensströmung im Prinzip in diesen Kontext rein, dass es sonnenklar ist, dass das eine Kombination hat und dass es eine Voraussetzung hat und dass man daraus auch was für die Gegenwart heute ableiten kann, wenn man das möchte. Aber das ist auf einmal zusätzliches Wissen. Das ist das Wissensarchitekturmodell, was es früher so für die breite Masse nicht gegeben hat. Also eigentlich gigantisch. Und was ich jetzt bisher so ein bisschen gelernt habe, ist, dass es ja nicht nur Sinn macht, ChatGPT und Co. Aufgaben zu delegieren, sondern sie auch über intelligente Fragen das eigene Wissensspektrum aufzuweiten.
Bin ich 100% an Bord. Weil das sind die drei Etappen, die ich beschrieben habe. Das Wissen auswendig lernen, das zu finden, aber auch die Wissensarchitektur. Das verschmelzt sich gerade. Und genau wie du richtig sagst, wenn ich einen Prompt abgebe und mir wird dadurch Wissen zuteil, wo ich vorher die Zusammenhänge überhaupt nicht überblickt habe oder nie dran gedacht habe, dann lerne ich ja wieder dabei. Das ist ein hervorragendes Instrument, das in einer bidirektionalen Kommunikation steht. Mensch zu künstlicher Intelligenz, also Gesellschaft zu Technologie.
Hast du aus deiner Praxis für unsere Hörer, für die Audience Beispiele, wie man ChatGPT und Co. nutzen kann, um diese eigene Wissensarchitektur um einen neuen Blickwinkel zu erweitern, wie man das ganz bewusst reinholen kann? Was tust du vielleicht?
Ich könnte jetzt von Tools erzählen, aber die kennt ihr wahrscheinlich zur Gänze. Ich erzähle euch mal von einem Workflow, wo ich durch Zufall draufgekommen bin. Und zwar bin ich ja im Training tätig. Ich doziere an Volkshochschulen, Universitäten, auch zum Thema künstliche Intelligenz. Und man stößt beim Training ja immer auf erstmal die Geschäftsführung, die muss das bezahlen. Dann kommst du zum Training mit der Komponente erstmal die Leute abholen, die Angst zu nehmen. Und dann geht's los. Wir sind im Elektrobetrieb, wir sind bei der IHK. Wir sind bei einem Steuerberater oder bei einem Fachanwalt. Jetzt ist es für mich natürlich schwierig zu sagen, ich bin ja branchenfremd und möchte Use Cases identifizieren. Und da gibt es einen ganz einfachen Workflow. Ich verrate ihn jetzt eigentlich mal. Das ist so ein Mini-Betriebsgeheimnis. Die Komponenten ChatGPT und der Agent Manus. Manus kommt aus dem Lateinischen, bedeutet Hand, ist ein Agent, der macht einfach mehr, auch mehr wie der Agent in einem Copilot oder in einem ChatGPT. Den schickst du los, dem gibst du gewisse Autonomie und gewisse Rechte und dann fängt er an, auf deinem Rechner etwas zu tun, im Internet zu forschen, sich für dich wo einzuloggen, weil er die Login-Daten hat. Und jetzt geht's los. Wenn wir das Beispiel von einer großen Steuerberatung nehmen mit 150, dann triffst du die Geschäftsführer und du baust denen über GPT letztendlich mal ein Workshop-Konzept. Um was kann es denn gehen in den ersten 8 Stunden, um die Geschäftsführung zu überzeugen oder von der Vision den Mund wässrig zu machen. Über dieses Konzept gibst du Manus den Auftrag, forsche auf der Internetseite der Steuerberatung, aber auch im Steuerrecht. Du lädst das Steuerrecht Deutschlands hoch und sagst Manus einfach, bau mir hier 10 tolle Master-Prompts, bau mir hier 10 Custom-GPTs, verknüpfe das Ganze, nimm das Logo von der Steuerberatung und bau mir daraus gleich eine Webseite, die du dann im Workshop vorführen kannst. Und da sind Custom-GPTs oder Anwendungsfälle oder wirklich lange Prompts draus geworden, wo man sagen kann, Erbrechtsfolge, wo ich sage, habe überhaupt keine Ahnung. Durch das Lesen des GPTs habe ich jetzt ein bisschen mehr Ahnung und die Geschäftsführer auf der anderen Seite hatten glänzende Augen, weil die sagen, das ist ja fantastisch. Also das wäre jetzt ein Beispiel in der Kombination von verschiedenen KI-Tools, einen Workflow zu bilden, ohne dass man das Wissen wirklich hat, aber das Gegenüber glücklich macht und ihm letztendlich die Funktionalität, das Werkzeug an die Hand gibt und noch erklärt, wie geht der Workflow. wie baue ich so ein Custom-GPT und was kann ich dadurch an Zeit sparen? Das wäre jetzt so ein Beispiel.
Super spannend. Wenn ich jetzt dieses Konstrukt nehme, also ich habe verstanden, das ist ein Konstrukt, um einen Kunden zu akquirieren, jetzt ganz konkret in deinem Fall. Was bleibt dann für den Kunden an Aufgabe übrig? Weil wir alle wissen ja, wenn ich zweimal ChatGPT und Co. frage, kriege ich meistens genau das Gegenteil als Aussage.
Ja.
Was bleibt übrig? Also ich habe verstanden, du machst eine Demo von einer Webseite, da stehen schlaue Dinge drin.
Mhm.
Puh, traust du dir heute das so zu verkaufen? Oder gehst du dann hin und sagst, Freunde des Planeten, ihr müsst das alle mal durchlesen und hoffentlich sind keine Fehler drin? Also wie ist das mit der Glaubwürdigkeit an der Stelle, mit den Ergebnissen, die dann da sozusagen ums Eck kommen nach der Unterschrift? Also dass du das Mandat so bekommst, müssen wir nicht drüber diskutieren, ist relativ sicher. Ansonsten,
jawohl.
Vertrieb ist immer eine Aufgabe der Schlagzahl, wissen wir auch. Also irgendwo klappt's. Aber wie ist es mit der Glaubwürdigkeit, mit der Echtheit und mit den Werten dahinter?
Bin ich bei dir. Wir vermischen jetzt gerade ein paar Dinge. Das Produkt an den Mann zu bringen in der Workshop-Theorie oder im Arbeitsfluss und das fertige Produkt zu sagen, da sparst du dir Zeit, ist natürlich der Eye-Catcher oder sprich das Verkaufsargument. Was natürlich ein vorgeht, ist die Einführung in künstliche Intelligenz. Und da sind wir wieder, erstmal die Menschen abzuholen, was ist das? Mhm. Und künstliche Intelligenz, so toll die ist, und jeder GPT spuckt irgendetwas aus. Aber letztendlich ist es ein Teilgebiet der Mathematik, das sich Stochastik nennt, und Wahrscheinlichkeitsberechnung.
Mhm.
Wahrscheinlichkeitsberechnung bedeutet, das sind viele, viele Daten in einem sogenannten LLM, Large Language Model, drinnen. Und je mehr Daten und je besser die Qualität, desto bessere Wahrscheinlichkeiten spuckt er aus. Wenn wir aber, jetzt mal Spaß gesagt, das Paarungsverhalten tibetanischer Flugschildkröten untersuchen, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass da ein Datenpool im LLM drin ist. Und dann kann ich mir nicht so sicher sein, was kommt da raus. Golden Rule, lieber Holger, ist auf jeden Fall, du kriegst eine Wahrscheinlichkeit zurückgemeldet. Kein faktenbasiertes Wissen bedeutet, du musst mit dem menschlichen Verstand immer noch mal drüber gehen, auf Konsistenz prüfen, auf Querverweise. Das ist der erste Part. Der zweite Part ist eine Kombination. Und da kann man 5 Tage Workshops geben, wie prompt ich richtig. Wenn du einen sauberen Prompt hast und einen Prompt zu entwickeln, kann durchaus mal 1 Woche, 2 Wochen dauern, den mit Fakten, mit PDF zu stützen, wo Faktenwissen abgegriffen wird. Und wenn das nicht ausreicht, dass dann der Sprung ins LLM passiert, Pre- und Post-Processing zu aktivieren, dann hast du immer wieder einen kleinen Part der Wahrscheinlichkeit. Aber Golden Rule, du kriegst eine Wahrscheinlichkeit zurückgemeldet und unsere Aufgabe als Mensch ist es, dieses nochmal auf Logik, Konsistenz und Glaubhaftigkeit wirklich zu prüfen. Und das kannst du mit Prompting vermischen, dass die Prüfung relativ einfach wird, aber wir haben den letzten Drücker drauf und in Fachjargon nennt sich sowas Human Loop. Wird auch bei Agenten angewandt, dass sie nicht 100% autonom durch die Welt streifen, sondern dass der Mensch immer den letzten Tastendruck hat, die letzte Entscheidungsfindung, das Ergebnis weiter zu schicken, weiter zu verarbeiten. So würde ich es bezeichnen.
Aus deiner Sicht in einem Unternehmen, wer hat die Aufgabe, diese Ergebnisse zu prüfen? Also in der Praxis jetzt heute ist es ja häufig so, ich als Vorgesetzter bekomme etwas auf dem Tisch, sei es jetzt von intern oder sogar vielleicht von extern, von einem Dienstleister, wo ich erstmal keine Ahnung habe, wie viel Brain da noch drin ist und wie viel LLM dahinter steckt. Als Vorgesetzter, mein Mitarbeiter hat das gemacht, hatte Stress, hat das vielleicht sogar die Freundin am Abend neben dem Fernseher noch über ChatGPT lösen lassen, weil er selber noch was anderes gemacht hat. Wer hat die Verantwortung, es zu prüfen? Muss ich in Zukunft auf jedem Level immer alles prüfen? Wie funktioniert das?
Die Verantwortung zu prüfen hat derjenige, der das Ergebnis erzeugt und letztendlich auch weitergibt. Da tut sich gerade etwas in unseren Verhaltensmustern, in dem, wie gehen wir miteinander um. Und das ist so eine Grauzone-Report. Es gibt aus meiner Sicht 4 Dinge, wenn es um Informationen geht. Welche Absicht steckt hinter dieser Information? Von wem ist diese Information? Was ist die Quelle der Information? Und kann ich die Information belegen? Das sind nur 4 einfache Dinge. Aber wenn du die im Kontext nimmst, wie du es beschreibst, du kriegst irgendetwas auf den Arbeitsplatz, muss ich eine Variante herausfinden, von wem bekomme ich es? Was ist denn die Absicht in diesem Pamphlet, Information, Prozess? Was ist eigentlich die Quelle? Die kann ich hinterfragen oder selbst nochmal gegenchecken mit meinem GPT. und kann ich diese Meldung belegen, dass ich einen Querverweis, einen Kurzcheck mache und erst dann sage, okay, ich kann es verantworten, dass ich das jetzt wiederum weitergebe. Aber du sprichst ein Megathema an, weil da verändert sich extrem etwas in dem, wie wir Informationen verarbeiten. Ich bin sogar der Meinung, dass Wissen an Bedeutung verlieren wird durch diese Wissensarchitektur und dass wir irgendwann gar nicht mehr alles nachprüfen können, sondern es entsteht was. Und hinter diesem Entstehen verbirgt sich auch, möchte ich mal sagen, eine Gefahr. Wo kommt denn die Information her? Die kommt aus einem Large Language Model. Aus welchen können wir uns aussuchen, ob das jetzt Meta ist, ob das X ist, ob das OpenAI ist und was ist in so einem LLM drinnen? Letztendlich alle Daten unserer Gesellschaft, die letzten 100 Jahre irgendwie digitalisiert, von Röntgenbildern bis die Bibliotheken, das Wikipedia, das Internet. Aber wer steuert diese LLMs und wer steuert die Informationen? Also da verändert sich extrem viel bei mir am Arbeitsplatz, aber auch, wo kommen denn die Informationen her und welche sind es?
Jetzt kann ich natürlich sagen, ich nehme den Challenge gar nicht an, ist mir viel zu heiß, ist alles gelogen, Lug und Druck. Schuster, bleib da in deinen Leisten. Ich kehre wieder auf die Nullposition zurück. Wohin führt das aus deiner Sicht, wenn ich mich diesem Wandel im Prinzip nicht öffne?
Dass der Zug an mir vorbeifährt. Die Entwicklung in dieser Technologie ist rasant schnell. Das Internet, Prozesse, Automatisierung hat über Jahrzehnte gebraucht, bis sich etabliert hat in der Gesellschaft, in Firmen, in Prozessstrukturen. Die Intelligenz ist so rasant schnell, dass ich sage, ich habe mehr als 1000 Leute trainiert, die saßen vor mir. Ich werde das auch in Zukunft tun, um zu spüren, was brauchen die denn. Ich kann da sagen, vor einem Jahr die Frage, wer hat schon mal ChatGPT bedient? Kein Handzeichen. Jetzt sind schon mal mehr als die Hälfte. Also wer nicht mitspielt, da wird der Zug vorbeifahren. Und dann kommen wir auch auf die Transformation von Arbeitsplätzen. Also irgendwie braucht es die Gesellschaft, die Technologie ist da, die Technologie kann viel. Und es gibt da einen Wirtschaftswissenschaftler, Kondratjew, der hat eine tolle Grafik geprägt. Dampfmaschine, Eisenbahn, Elektrotechnik, Petrochemie, Informationstechnik, jetzt sind wir bei der KI. Und das ist immer so ein Kreislauf, wo ich sage, Prosperität, Rezession, Depression, Erholung, der Kreislauf bleibt. Wer jetzt praktisch hier nicht mitspielt und sagt, ich setze mich auf den Hosenboden und sage, will ich sehen, will ich hören, will ich sprechen, die Berufe verändern sich, Transformation. Also da tut sich so viel. Nimm einen Fotografen. Wir fotografieren nicht mehr mit Umhang und Magnesium. Es gab dann irgendwann andere Kameras, dann gab es Spiegelreflexkameras, dann gab es Kameras mit digitalem Chip. Und heute würde ein Fotografen fatalen Fehler machen, wenn er sich nicht mit Midjourney, Nano Banana oder irgendwelchen Bildtools beschäftigt, weil es ist sein zukünftiges Werkzeug. Also sitzen bleiben macht keinen Sinn. Wenn wir auf den Anfang zurückkommen, effizient einsetzen, sich seiner Angst stellen. Angst ist etwas, das haben wir intuitiv mitbekommen. Angst stellen bedeutet, auf die Thematik zugehen. Man muss ja nicht darauf zu rennen, aber zugehen und mitmachen. Das Ganze als Werkzeug bedienen. Und auf den Anfang zurückzukommen, das Werkzeug so zu bedienen, dass ich mir das Arbeitsleben einfacher mache, um Zeit zu haben, auf die menschlichen Kernkompetenzen zurückzugreifen, dass ich sage, ich denke mal über mich selber nach, über meine Umwelt, was passiert weltpolitisch, stimme die Nachrichten eigentlich so, wie sie da gesagt werden im Fernsehen, was sage ich dazu, dass wir wieder schärfen wie Zivilcourage, eine eigene Meinung, nicht mit dem Schwarm mitlaufen, wo wir auch dann wieder zur Achtsamkeit zurückkommen. Bin ich überhaupt noch in der Lage, so ein Blatt im Wald zu sehen? Oder bin ich so durch den Wind, durch Prozesse, Arbeit und Hilfe, die neue Technologie, ich habe Angst, ist ein schwieriger Grad und ist ziemlich rasant unterwegs, muss ich sagen.
Wenn ich das jetzt runterbreche, bedeutet das eigentlich nicht, dass wir immer schneller, 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 effizienter werden sollten, sondern eigentlich, dass wir im Unternehmen viel, viel mehr Dialog bräuchten. Richtig. Vielleicht auch überhaupt über Dinge, die damals oder früher, als ich zum Beispiel angefangen habe, überhaupt kein Thema waren. Also da geht es ja jetzt auf einmal, was ist richtig und was ist falsch? Das hättest du früher am Arbeitsplatz nie diskutiert.
Ja.
Was sind die Werte? Und vielleicht auch noch viel, viel proaktiver über Ziele zu diskutieren, weil ja jeder Mitarbeiter, egal wer und wo er sitzt, auf einmal, wenn er wirklich effektiv mit GPTs arbeiten soll, einen ganz anderen, viel größeren Handlungsspielraum bekommt. Das heißt, wir haben auf einmal eine ganz andere Diskussions- und Dialogkultur, die es so vielleicht bisher noch nie gab. Was denkst du dazu?
Kann ich auch Brief und Siegel drauf geben. Wir haben, ich nenne den Namen nicht ganz, aber ein Bundestechnologiezentrum für XY lalala, trainiert und das waren 100 Personen und Geschäftsführung begrüßt uns mit Kusshand. Warum? Weil der sagt, hervorragend trainiert, gemacht, menschliche Komponente im Vordergrund, Nebensache. Dann sagt er aber in einem Satz, und der hat mich beeindruckt und ich kriege jetzt auch Gänsehaut, der sagt, Rob, bei uns ist eine ganz andere Unternehmenskultur entstanden. Plötzlich sprechen Abteilungen, die früher nichts miteinander zu tun gehabt haben, miteinander über künstliche Intelligenz. Und genau das, was du sagst, Holger, die tauschen sich aus. Habe ich richtig gepromptet? Kann ich das glauben? Also es gibt eine ganz andere Art der Kommunikation und in dieser Firma ist eine sogenannte Community entstanden. Die kannte der Geschäftsführer vorher gar nicht und das hat ihn sehr erfreut, weil die Menschen wieder anfangen, miteinander zu diskutieren und zu sprechen.
Wenn das jetzt jemand gehört hat und der findet das bis hierher noch gut, hat aber noch null Erfahrung in seinem Unternehmen, er hat aber theoretisch die Macht und auch den Willen, das umzusetzen. Wie fängt man sowas an?
Sucht euch Leute am Markt und da gibt's einige, es werden immer mehr, es gibt auch ein paar schwarze Schafe, die davon Ahnung haben. Und zwar Ahnung nicht nur, wie im Deep Dive ein technisches Tool funktioniert oder wie man Agenten baut oder eine Automatisierung, sondern die mit der geistigen Reife um die Ecke kommen und sagen, Mensch, steht im Vordergrund, wie schleifen wir das bei dir in der Firma ein? Mhm. Solche Leute gibt es. Ich würde mich dazu zählen. Also ihr braucht einen Fachmann letztendlich, der die Thematik versteht, aber über den Tellerrand hinaus gucken kann. Und da kommt wieder dieses Wort Emergenz. Also die Summe aller Dinge ist, also das Ganze ist einfach mehr wie die Summe aller Dinge. Sprich, der Blick auf die Befindlichkeiten der Menschen, wo steht die Firma gerade? Und da geht es nicht um Lizenzen oder Investitionen, sondern um eine Vision. Und bei der Vision, Mensch im Vordergrund, wie motiviere ich das Potenzial bei den Mitarbeitern, bei der Belegschaft? Wie nehme ich denen die Angst? Wie mache ich denen Spaß drauf, um vernünftig damit umzugehen? Also sucht euch so Leute.
Wie mache ich das, Rob? Wie mache ich das? Fange ich im Führungskreis an? Oder mache ich einen Pilot in einer Abteilung? Oder was schlägst du vor?
Im Prinzip brauchen wir die Vision der Geschäftsführung. Mhm. Da brauchst du schon irgendwo schon einen Experten. Welche Richtungen gibt es? Welche Tools? Welche Wege? Welche Erfahrungswerte? Dann macht aus jeden Fall Sinn eine Art Strategieentwicklung. Dann eine Art Systemauswahl und Datenschutz-Compliance-Diskussion. Also das alles mal im Vorfeld. Mhm. In einer kleinen Gruppe, ich würde sagen, Key-User sind auf jeden Fall die CEOs, die Leute aus der IT, weil die müssen es letztendlich technisch tragen. Vielleicht jemand aus dem Human Resources-Bereich, was Compliance und Datenschutz betrifft. Und dann fängt man an, ich würde sagen, mit einem sogenannten Kick-Off. Der Belegschaft mitzuteilen, die Geschäftsführung hat sich entschieden, euch KI zugute zu kommen zu lassen. Das ist eine Wertschätzung, weil ihr seid mit vorn dabei. Und dann die Leute in einem Motivations-Keynote abzuholen, um zu sagen, so funktioniert es, ihr braucht keine Angst haben, das ist die Einführung, das haben wir mit euch vor, das sind die Phasen und. Und dann fangen wir letztendlich mit Art Gruppentrainings an, um verschiedene Abteilungen erstmal der Thematik zu nähern. Da sind wir noch weit weg von Use-Case-Identifizierung oder Einzelcoaching. Das sind alles nachgelagerte Dinge.
Jetzt wäre es wahrscheinlich vermessen, nicht zu vermuten, dass der eine oder andere trotzdem Stellenrationalisierung dahinter wittert. Ich stelle mir jetzt so eine tolle Veranstaltung, Weihnachtsfeier vielleicht vor. Ja, mal keine Ansage, wer was wählen soll, sondern stattdessen, wir machen was Gutes. Ja. Der eine oder andere fühlt sich hinterm Busch verarscht. Wie geht man damit um?
Ich habe ein Beispiel aus meinem Leben. Durch meine Managertätigkeit von früher war ich in großen Firmen drin und 2006 war ich in Dingolfing bei einem großen Autohersteller in der Nähe von München. Jeder weiß, wer das ist. Da war ich in der Produktionshalle und da standen richtig viele Leute und haben rumgeschweißt mit einem Schweißapparat an Produktionsteilen. 6 Jahre später war ich da wieder und dann waren Roboter drinnen und keine Menschen mehr. Was ist passiert? Transformation. Jetzt kommen wir wieder auf diesen Wirtschaftszyklus zurück. Die Leute sind nicht alle arbeitslos geworden. Die haben intern umgeschult. Die wissen jetzt, wie man Offline-Robotik macht. Die wissen, wie man so einen Roboter wartet. Die haben ihr Berufsfeld verändert. Ich gebe zu, es bleibt immer ein Überhang der bleibt über in dem Sinne, dass er sagt, der muss komplett umschulen, der muss sich vielleicht was anderes suchen, weil alle können wir nicht mitnehmen. Das ist der negative Part. Der positive Part, wenn sich Menschen mit Prompting bei Technologie beschäftigen, gibt es ja auch neue Arbeitsfelder in Firmen. Es gibt sogenannte Key-User, es gibt KI-Beauftragte. Wir müssen dem AI-Act gerecht werden. Jemand muss sich damit beschäftigen. Du musst Transparenzpflichten, Dokumentationspflichten. Also gibt es wiederum einen neuen Markt. Das nenne ich Transformation. Und die Leute, die sagen, ich bin dabei, ich interessiere mich dafür und gebe vielleicht abends nochmal eine Stunde extra Know-how für mich, damit ich autodidaktisch mich fortbilde, das dann in meine Unternehmung einbringen kann, die wachsen mit.
Ich finde das einen richtig coolen Ansatz. Ich weiß nicht, ob es alle gerne hören, aber es ist, glaube ich, menschlich für uns als Menschen ein ganz wesentlicher Punkt. Letztlich bist du für deine Entwicklung, für dein Umfeld verantwortlich.
Genau.
Die Zeiten sind vorbei, wo man das Thema Fortbildung auf den Arbeitgeber hat auslagern können. Das kann man zwar weiterhin so machen, das ist aber mit Sicherheit nicht die Straße zum Erfolg. Genau. Und das Schöne an der Geschichte ist ja, wenn du dir den Schuh anziehst, selber für dich und deinen Erfolg einzustehen, dann kannst du das auch so gestalten, dass die Richtung dorthin geht, dass es zu dir passt. So wie der Rob vorhin im Wald war und ich vorhin ein Glas Apfelsaft getrunken habe. Warum ich das getrunken habe, sage ich jetzt nicht. Aber im Prinzip, das ist die Richtung. Und in dem Moment, wo wir dann vielleicht KI so begreifen, dass sie uns eben hilft, dass jeder mehr auf dem Weg unterwegs ist, der ihm Spaß macht, ist das, glaube ich, ein ganz toller Hebel, auch wenn es nicht ganz einfach wird.
Absolut.
Lieber Rob, ich habe die tibetanischen Flugschildkröten mitgenommen aus diesem Interview. Ich habe damit für mich verbunden, dass ich belastbare Ergebnisse aus der KI nur mitbekomme, wenn es auch wirklich genügend Daten dahinter gibt. Wir hatten noch viel mehr wertvollen Input hier in diesem Interview. Aber allein, wenn du dir mal jetzt, wenn du das gehört hast, eine tibetanische Flugschildkröte aufmalst und das dann nachher auf deinen Arbeitsplatz legst, dabei an den Rob denkst, dann weißt du, bei dem nächsten Mal, wenn du mit KI arbeitest, habe ich denn meiner KI genügend solide Daten gegeben, dass überhaupt was Sinnvolles rauskommen wird? Was ich noch nie gelesen habe, ist, dass die KI sagt, sorry, aber ich habe im Moment keine gute Antwort. Das können die, glaube ich, noch nicht so, sondern die schreiben dir halt einfach irgendwas. Rob, willst du uns noch ein Schlusswort geben aus deiner Sicht? Ich würde mir wünschen, Mittelstand, nächste 12 Monate, du kriegst jetzt einen goldenen Scheck. Was empfiehlst du demjenigen, der für 12 Monate im Mittelstand die richtigen Weichen stellen soll, vor dem Hintergrund unseres heutigen Interviews?
Jetzt auf die Thematik zuzugehen, versuchen die natürliche Angst, die besteht vor etwas Neuem, abzubauen, in Hilfe der Gruppe, des Teams, der Gesellschaft, von Bildungseinrichtungen, von Experten, die es am Markt gibt. Passt auf, dass ihr auf keine falschen Schafe reinfallt. Geht drauf zu. Also versucht die Angst abzubauen, weil Angst öffnet euch den Blick für mehr, aber auch für das Wesentliche. Und einfach diese Technologie, ich sage bewusst, die hat Herausforderungen, Risiken. Wenn ihr die kennt, lernt ihr aber die Chancen wesentlich besser zu nutzen und habt dann wirklich alle was davon einfach in der Zukunft. Mit der Komponente, und das schleife ich überall ein, ist meine Ideologie, die Zeit, die ihr spart, verwendet die bitte nicht für noch mehr Arbeit, sondern versucht in der Unternehmung diese Zeit sinnvoll zu nutzen, dass ihr dem Geschäftsführer dann vorschlagt, machen wir doch mal eine Achtsamkeitsrunde, ein Resilienztraining, machen wir einfach was anderes, als noch mehr zu arbeiten. Das wäre so mein Vorschlag, mein Bauchgefühl für den Mittelstand.
Finde ich super. Nehme ich so mit. Alle haben es gehört. Ich würde gerne noch eins anfügen. Hatte ich eigentlich nicht so vor, aber ich würde trotzdem gerne noch anfügen. Ich glaube, ein Riesenshift ist dahin nötig, nicht zu sagen, wir bringen Wissen jetzt nach unten. Ob das jetzt das HR ist in Form von Schulung, Dropdown, sondern wirklich, dass die Menschen zu befähigen, eigenständig zu agieren. Weil KI kann nicht Dropdown funktionieren, glaube ich zumindest. Sondern es liegt der Hebel in dem, dass jeder eigenständig damit arbeitet und für sich im Sinne des gemeinsamen Ziels viel effektiver wird.
Jawohl, absolut.
Und das ist ein Mega-Shift in der Denke, wie HR im Prinzip zum Beispiel Schulungen und dergleichen organisiert.
Ja.
Riesendiskussionsthema an der Stelle. Ich denke, lieber Rob, wir haben wahrscheinlich Input nochmal für ein neues Interview irgendwann. Jetzt lassen wir noch ein paar andere Leute zu Wort kommen, aber dann freue ich mich, wenn wir zu gegebener Zeit das Gespräch nochmal aufnehmen. Herzlichen Dank für den Input, hat mir viel Freude bereitet.
Lieben
Dir eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao, ciao.